Ich möchte euch mit hineinnehmen in eine Bibelstelle, die mich echt viel beschäftigt, die letzten Tage, Wochen. Ich habe auch nicht zu allem schon eine komplette, hundertprozentige Antwort, aber wir gehen von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, von Weisheit zu Weisheit, von Erkenntnis zu Erkenntnis. In 2. Korinther 3, Vers 18. In 2. Korinther 3, Vers 18 steht: Von uns allen, sagt mal bitte, von uns allen, sagt mir das bitte, von uns allen. Ich glaube, ich habe 3 Leute gehört. Von uns allen wurde der Schleier weggenommen, sodass wir die Herrlichkeit des Herrn wie in einem Spiegel sehen können. Und der Geist des Herrn wirkt in uns, sodass wir ihm immer ähnlicher werden und immer stärker seine Herrlichkeit widerspiegeln. Von wem ist hier die Rede? Von uns allen. Das sagt mit mir gemeinsam. Von uns allen. Hey, seid ihr wach? Von uns allen wurde der Schleier weggenommen, sodass wir die Herrlichkeit des Herrn wie in einen Spiegel sehen können. Der Geist des Herrn wirkt in uns, sodass wir ihn immer ähnlicher werden und immer stärker seine Herrlichkeit wieder spiegeln. Ich glaube, dass Gott hier einen Urzustand wiederherstellen möchte und dabei ist es immer mehr zu tun. Als Adam und Eva im Garten Eden waren, als sie da umeinander gingen, da herrschte etwas Besonderes und es hüllte sie ein, das umgab sie wie ein Kleid. Es umgab sie wie die herrlichsten, wunderbarsten Klamotten überhaupt. Es war was? Es war die Herrlichkeit Gottes. Die Herrlichkeit Gottes umgab sie. Und deswegen konnten sie nackt sein, obwohl es nicht so aussah, als wenn sie nackt wären. Sie waren bedeckt. Bedeckt von der Herrlichkeit Gottes, die alles umgab. Wow, also es muss wunderbar gewesen sein. Ich glaube, dass sie regelrecht leuchteten, dass Gottes Liebe leuchtete in ihnen, durch sie. Die Herrlichkeit Gottes umgab sie. Und deshalb, wenn sie einander angeguckt haben, dann haben sie nicht den bloßen Körper, also das Nackte gesehen. Ja, sie sahen, ein Stück weit sahen sie Gott, ja, weil sie umhüllt waren mit seinem Angesicht, sahen sie Gott. Alles war bedeckt mit der Herrlichkeit Gottes und das haben sie wieder gespiegelt. Hey, wächst da nicht ein Hunger? Ein Hunger wenigstens ansatzweise und noch mehr, dass uns wiederzuholen. Gott ist so sehr auf Wiederherstellung des Urzustands aus. Ja? Also mich macht es hungrig. Durch die Augen der Herrlichkeit konnten sie einander sehen, wie Gott sie sieht. Sie sahen, also Adam sah Eva, nicht den Mensch nur an sich, sondern er sah Eva umhüllt mit Herrlichkeit. Eva sah ihren Mann umhüllt mit Herrlichkeit. Oh, viele Eheprobleme würden verloren gehen, würden abfallen, wenn wir da ansatzweise hineindringen. Seinen Ehepartner zu sehen, wie Gottes Herrlichkeit ihn und sie umgibt. Amen dazu. Aus dem heraus war Adams Vorstellungskraft so erlöst und so unbegrenzt, dass er Tiere benennen konnte, namentlich, also ihnen Namen zuordnen konnte, ohne jegliche Wiederholung. Und hier handelt es sich nicht um 10 Tiere, sondern keine Ahnung, wie viel es damals gab. Weil Gott großartig, großflächig und immer großzügig ist, meine ich, ermessen zu können, dass die Tieranzahl riesig war. Aber Adam war so freigesetzt in so einer Atmosphäre der Herrlichkeit Gottes, in seinem ganzen Sehen, in seinem Denken, in seiner ganzen Wahrnehmung, in seiner ganzen Vorstellungskraft, dass es für ihn ganz einfach war, Tiere in ihre Bestimmung hineinzurufen. Und selbst wenn es Zehntausende waren oder sogar Millionen, ich habe keine Ahnung. Und dann aßen sie von der verbotenen Frucht, vom Baum der Erkenntnis vom Gut und Böse. Und damit wendete sich alles. Die Herrlichkeit Gottes ging von ihnen. Sünde kam hinein in das Leben der Menschen. Adam und Eva, müsst ihr euch mal vorstellen, sahen sich das erste Mal ohne die Herrlichkeit Gottes. Also ohne umgeben zu sein von der Herrlichkeit Gottes. Das allererste Mal. Was für ein kompletter Wechsel. Sie sahen die Fehler des anderen plötzlich, die Schwächen. Sie widerspiegelten nicht mehr die Herrlichkeit, die sie bisher so erlebt haben und gelebt haben. Und jetzt fängt etwas an, wo wir Menschen immer noch mit zu tun haben. Zumindest ich. Vielleicht geht es euch anders. Aber jetzt fangen andere Prozesse in einem an. Und die wollen die Oberhand gewinnen. Die Herrlichkeit Gottes ist nicht mehr da. Wir sehen einander nicht mehr nur in der Herrlichkeit Gottes. Plötzlich machen sich Zweifel breit. Oder überhaupt negative Gedanken. Der Geist ist nicht mehr der vorherrschende Teil. Der stirbt sogar. Der Geist ist tot. Bis zu dem Moment, wo Menschen in die Beziehung zu Jesus eintreten. Also nicht mehr durch den Geist wird der Mensch geleitet, umgeben von der Herrlichkeit Gottes, sondern jetzt fängt es an, dass die Seele den Menschen leitet. Hast du es schon mal gemerkt, wie deine Seele dich leiten möchte? Deine Gefühle, Gedanken, die wollen hineindringen in deinen Willen. Das Ding ist, dass die Seele von außen manipuliert wird. Die Seele ist nicht, wenn sie nicht geschult ist, wenn sie nicht untergeordnet ist unter dem Geist, dann ist sie nicht von innen heraus angezogen, sondern von außen, von den Umständen, von dem, was ein Mensch erlebt und die Wahrnehmung und das Umfeld, in dem er drin ist. Seid ihr da mit mir? Merkt ihr, wisst ihr, von was ich spreche? Ja? Und so lese ich jetzt mal diesen Kontext vor von 2. Korinther 18. Ich lese ab Vers 10, damit wir das verstehen. Warum was so ist und was auf uns wartet. 2. Korinther 3, ab Vers 10. Es wäre schön, wenn man auch mal wieder Blättern hört, Blättern in der Bibel. Ich meine, mit den Apps und so, ne, dann hört man nichts mehr. Man sieht vielleicht aus den Augenwinkeln noch irgendwelche Handbewegungen, Wischbewegungen. Hat jemand noch eine echte Bibel eigentlich? Oh ja, da, super, wow. Lasst mich das mal hören, bitte. Nelly, mach mal ein bisschen so, dass ich was höre. Oh, ja, das ist cool. 2. Korinther 3, Abvers 10. Ja, die erste Herrlichkeit war überhaupt nicht herrlich im Vergleich zu der überwältigenden Herrlichkeit des neuen Bundes. Kurz zur Erklärung, damit wir verstehen, um was es hier geht. Seitdem die Herrlichkeit Gottes von den Menschen genommen wurde, ich glaube, das war in den Herzen der Menschen, danach wieder zu streben. In dem einen mehr, in den anderen weniger. Und so war das das Herzensgebet von Mose. Mose, ja, der schrie, Gott, lass mich deine Herrlichkeit sehen. Komm zurück mit deiner Herrlichkeit. Gott, wir wollen dich wieder erleben. Lass mich deine Herrlichkeit sehen. Und wir wissen, dass Gott diesen Schrei von Mose beantwortet hat und er durfte seine Herrlichkeit erleben. Aber von dem heißt es hier, diese erste Herrlichkeit, die war überhaupt nichts im Vergleich zu der überwältigenden Herrlichkeit des neuen Bundes. Was ist der neue Bund? Das ist das Leben mit Jesus. Jesus erhob oder erfüllte den alten Bund, sodass ein neuer Bund entstehen konnte. Wenn also schon der alte Bund, der noch vergangen ist, voller Herrlichkeit war, dann besitzt der neue Bund, der in Ewigkeit bleiben wird, unermesslich viel größere Herrlichkeit. Wer lebt in diesem neuen Bund? Ja, du, das ist Verheißung für dich. Oh Gott, ich möchte, dass echt Hunger entsteht in uns. Hunger noch mehr hineinzudringen in diese Herrlichkeit. Da dieser neue Bund, ich lese weiter Vers 12, da dieser neue Bund uns diese Hoffnung gibt, können wir alles wagen. Wir sind nicht wie Mose, der sein Gesicht verhüllte, damit das Volk Israel nicht sah, wie der Glanz der Herrlichkeit Gottes darauf verging. Und nun ist hier ein Einschub, Vers 14, den habe ich bisher echt nicht so wahrgenommen. Da steht doch, die Gedanken der Menschen wurden verfinstert. Und bis auf den heutigen Tag liegt ein Schleier über ihrem Denken. Wenn das Gesetz des alten Bundes vorgelesen wird, erkennen sie die Wahrheit nicht. Dieser Schleier kann nur durch den Glauben an Christus aufgehoben werden. Hey, auch das hat wieder viel mit unserem Denken zu tun. Haben wir alter Bund Denken? Altes Bund Denken? Nee, alter Bund Denken? Oder neuer Bund Denken? Gott möchte uns, ja, Gott möchte etwas wiederherstellen. Unsere Art zu denken, unsere Vorstellungskraft, mit der Adam, mit dem alle, für ihn alles möglich war. Das möchte er wiederherstellen. Sodass wir fähig sind, hey, unseren Ruf zu erkennen, die Hoffnung zu erkennen, die Gott uns gegeben hat. Ab Vers 15. Ja, noch heute sind ihre Herzen, wenn sie die Schriften Mose lesen, durch diesen Schleier verhüllt, sodass sie nicht verstehen. Doch wenn sich jemand dem Herrn zuwendet, wird der Schleier weggenommen. Der Herr aber ist der Geist. Und wo immer der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Habe ich vorhin gelesen in Jesaja 61. Könnt ihr euch erinnern? Das ist die Erfüllung. Von uns allen wurde der Schleier weggenommen, sodass wir die Herrlichkeit des Herrn wie in einem Spiegel sehen können. Und der Geist des Herrn wirkt in uns. Der Geist des Herrn wirkt in mir. Sag mal, in mir. Der Geist des Herrn wirkt in mir, sodass wir ihm immer ähnlicher werden und immer stärker seine Herrlichkeit widerspiegeln. Hey, wir leben nicht mehr in einem zeitlich begrenzten Bund, wo die Herrlichkeit mit der Zeit verblasst, wie bei Mose. Wir sind durch das Kreuz Jesu mit ihm einen Bund eingegangen. Aber die Auferstehung Jesu ist der eigentliche krönende Moment. Also das Bild, was ich in meinem Geist tragen möchte und mit dem ich umeinander gehen möchte, das Bild, was ich hier einprägen soll, ist der auferstandene Jesus in seiner Autorität, sitzend neben Gott, zur Rechten des Gottes. Und dieses Bild in mir erlaubt mir, den Lügen des Feindes zu widerstehen. Dieses Bild des auferstandenen Jesu, Jesus anzusehen, sein Angesicht zu sehen. Erinnert euch an Stephanus. Kennt ihr den? Der hat angefangen zu predigen. Der hat eine Begegnung mit Jesus gehabt. Und er predigt die gute Nachricht. Die gute Nachricht der Erlösung, der Befreiung. Es gibt jemanden, der heilt. Es gibt jemanden, den Gott geschickt hat, um dir Hoffnung zu geben. Hey, die alten Schriften, sie sind erfüllt durch Jesus. Das hat dieser Stephanus gepredigt. Aber die Menschen fingen an, sich über ihn zu ärgern. Die religiösen Menschen fingen an, sich über ihn zu ärgern. Das ist echt interessant. Stephanus aber blickte, wohin? Zum Himmel empor, vom Heiligen Geist erfüllt. Er sah Gott im Glanz seiner Herrlichkeit und Jesus an seiner rechten Seite und rief: Ich sehe den Himmel offen. Ich sehe den Menschensohn an der rechten Seite Gottes stehen. Und als die Religiösen das hörten, da schrien sie laut und sie hielten sich die Ohren zu. Könnt ihr euch das vorstellen? Die religiösen Leute hielten sich die Ohren zu. Alle miteinander stürzten sich auf Stephanus und schleppten ihn vor die Stadt, um ihn zu steinigen. Ich lese übrigens aus Apostelgeschichte 7, Abvers 55. Die Zeugen legten ihre Oberkleider vor einen jungen Mann namens Saulus ab. Sie stürzten sich auf Stephanus und schleppten ihn vor die Stadt, um ihn zu steinigen. Während sie ihn steinigen, bekannte sich Stephanus zu Jesus, dem Herrn. Und was rief er? Herr Jesus, nimm meinen Geist auf. Dann fiel er auf die Knie und rief laut: Herr, strafe sie nicht für diese Schuld. Mit diesen Worten starb er. Hey, er war so fixiert auf das Angesicht Jesu. So wie Adam damals Eva ansah, aber eigentlich das Angesicht Gottes ansah, weil sie umhüllt war. Hey, das Gleiche geschieht hier. Stephanus in einer völlig hoffnungslosen Situation. Er blickte auf zum Himmel. Und er sah Jesus. Gott möchte dieses Sehen wiederherstellen in uns. Das Sehen im Anderen, das Sehen in Situationen, in Umständen, die schwierig sind. Er möchte diese geistliche Schau wiederherstellen. Dieses Angesicht Gottes. Unverhüllt, sag mal unverhüllt. Unverhüllt. Wie oft empfindest du das noch verhüllt in deinem Leben? Aber wir machen uns auf den Weg. Für mich ist es auch nicht immer unverhüllt. Ja, und es ist ja ein Spiegel. Ein Spiegel widerspiegelt das oft nicht so hundertprozentig. Aber ich glaube, Gott ist dabei, das mehr und mehr zu rekonstruieren. Wo ein Spiegel wirklich nahezu 100% das widerspiegelt, was das Original ist. Und nicht so diese Spiegel, wo man dann etwas vorteilhafter dann aussieht. Ihr kennt sowas, ja? Oder eben gar nicht vorteilhaft. Gott möchte das Bild von ihm wiederherstellen. Durch dich und mich. Das ist krass. Aber Religion setzt der Kirche immer wieder einen Schleier drüber. Durch Dinge, die wir tun müssen, durch Dinge, wie Gott anscheinend aber doch ist. Aber Jesus, der nimmt den Schleier weg. Dazu braucht es, dass wir auf ihn gucken, dass wir lernen, auf ihn zu sehen. Glaubst du, dass Jesus den Schleier, der das Angesicht Gottes vor dir verhüllt, dass er den wegnehmen will? Glaubst du das? Kannst du dir das vorstellen? Kannst du dir das vorstellen? Es heißt, dass wir, wenn wir ihn ansehen, verwandelt werden. In was? In Jesus selber. Indem wir ihn ansehen. Sein Angesicht. Was uns möglich geworden ist, weil der Geist des Herrn auf uns ist. In uns. Ist es uns möglich, verändert zu werden? Dass wir plötzlich diejenigen sind, die ihn selber widerspiegeln. Das ist krass. Ich glaube, viele Christen, die haben gar nicht die Vorstellung, dass es wirklich so weit mit uns gehen kann. Aber das steht hier in 2. Korinther 3. Und wenn Jesus sagt, hey, ich versichere euch, ich kann nichts von mir aus tun. Ich kann nur tun, was ich den Vater tun sehe. Das, was der Vater tut, genau das tut auch der Sohn. Was für ein geschärfter Blick. Diesen Blick möchte Gott wiederherstellen in uns. Indem wir lernen, auf ihn zu schauen, sein Angesicht immer unverhüllter zu sehen. Ich möchte da hinkommen. Immer mehr sein Angesicht unverhüllt, noch mehr unverhüllt zu sehen. Jesu Blick war so geschärft auf den Vater. Wie kam es überhaupt dazu, dass Jesus irgendwann am Kreuz sagte, Eli, Eli, Ala, Asabtani, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Wisst ihr, an einem Punkt am Kreuz hat Jesus, in irgendeinem Moment am Kreuz hat Jesus die Sünde der ganzen Welt auf sich genommen. Der ganzen Welt. Auch deine? Auch deine?
Ja.
Ja, auch deine. Deine Schuld hat Jesus am Kreuz auf sich genommen, die Sünde aller Welt. In diesem Moment musste Gott, der himmlische Vater, sein Angesicht vor Jesus wegnehmen. Gott kann sich nicht einfach mit Sünde connecten, versteht ihr? Und deshalb hat er für einen kurzen Moment, musste er wegblicken von Jesus. Und Jesus hatte so ein Gespür, so eine Intuition, das ist viel zu schwach ausgedrückt. Er wusste einfach, dieses Angesicht Gottes auf ihn ruhen. Das spürte er, das merkte er, wusste es. Und er spürte in dem Moment, jetzt ist es weg. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Oh, wow, wow. Und wegen dieser Schau, hey, ich tue nur das, was ich den Vater tun sehe, wegen dieser Intimität, da drang er hinein in einen Dienst, der die Welt verändert hat. Er heilte Kranke, er trieb Dämonen aus, wow. Wie oft steht in Gottes Wort, er heilte alle. Sag mal alle. Er heilte alle. Es gibt auch Situationen, wo er nicht heilen konnte, aufgrund deren Unglauben, weil sie ihn nur als Nachbarsjungen von damals gesehen hatten. Was ich mir wünsche, für dich und für mich, ist eine neue Schau zu bekommen, eine Schau vom Angesicht Gottes. Ein immer mehr unverhülltes Sehen können. Möchtest du ein immer mehr unverhülltes Sehen können? Ich glaube, dass es deine und meine Bestimmung ist, Gott nicht nur irgendwie mal wahrzunehmen und ab und zu mal, ja, sondern unverhüllt sein Angesicht sehen zu können, immer mehr. Und es hat, wie wir gelesen haben, sehr viel mit unserem eigenen Denken zu tun, mit unserer Vorstellungskraft. Seht mal, in Kolosser 3, Vers 2 steht, richtet euer Denken auf Gottes unsichtbare Welt aus. Und nicht auf das, was die irdische Welt zu bieten hat. Ich mag es, ich liebe es, Abraham zu lesen, wenn Gott ihn beauftragt, hey, hebe deinen Blick. Hat Gott es zu dir auch schon mal gesagt, hebe deinen Blick. Abraham war das, er ist ein Glaubensheld. Verheißungen zu bekommen, die du über Jahrzehnte nicht siehst. Und dran zu bleiben. Und Gott hat ihnen gesagt, hebe deinen Blick. Dies ist das Land, was ich dir geben will. Hebe deinen Blick. Hey, meine Güte, er sollte ausziehen aus seiner Heimat. Wusste gar nicht, wohin und warum. Und während des Weges sagt Gott zu ihm, hebe deinen Blick. Na, was sieht er? Einöde. Hebe deinen Blick, dieses Land habe ich dir gegeben. Und Gott benutzt oder lässt ihn seine Vorstellungskraft benutzen, um dieses Land zu sehen. Oh, das gehört mir, wow. Ich habe das an anderer Stelle schon erwähnt. Wie er sich vorstellt, dieses Land ist mein. Oder an anderer Stelle. Auch seine Frau konnte kein Kind bekommen. Hebe deinen Blick, schau hinauf in die Sterne. Ja, interessantes Sternenbild. Ja, hier ist der kleine Bär. Gibt es einen kleinen Bär? Kleiner Wagen. Großer Bär, keine Ahnung. Hebe deinen Blick. So viele Sterne, wie du siehst. So zahlreich werde ich deine Nachkommen machen. Und er hebt seinen Blick und er stellt sich das vor. Eine Wiederherstellung der Art, Dinge wahrzunehmen, Dinge zu sehen, göttlich zu sehen. Blicke auf zum Himmel. Also deinen Blick auf seine Herrlichkeit zu richten. In 1. Korinther 2, Vers 16 steht sogar, dass wir den Sinn Christi haben. Du hast den Sinn Christi. Die Art zu denken, wie Jesus denkt. Die Art der von Wahrnehmung. Wahrnehmung heißt es in einer anderen Übersetzung. Die Vorstellungskraft Christi. Das ist in dir. Lebst du es? Hey, wenn unsere Vorstellungskraft nicht ausgerichtet ist auf die Liebe Gottes, dann wird es etwas anders Besitz nehmen davon, dann wird es dich in die andere Richtung ziehen. Hast du das schon gemerkt? Negatives wird sich breit machen. Unser Blick ist nicht mehr fokussiert, zentriert auf Jesus. Hey, lass uns die Zügel zurückholen. Die Zügel unserer Ausrichtung. Wegreißen von Negativität, wegreißen von Umständen. Seid ihr da mit mir? Ich brauche das Lobpreisteam nochmal, bitte. Könnt ihr nochmal nach vorne kommen? Ich hoffe, dass noch alle da sind. Ich möchte, dass wir beurteilen lernen, richten lernen, welches Denken, welches welche Ausrichtung und zieht mich wirklich zu dem hin, wozu Gott mich berufen hat? Oder was will anstelle von Gott die Herrschaft einnehmen? Was erhebt sich über dem, was Gott über mich denkt, wie Gott mich sieht und wie Gott gespiegelt sein will durch mich? Was will sich da erheben drüber? Hey, wir setzen die mächtigen Waffen Gottes ein, heißt es in 2. Korinther 10. Keine weltlichen Waffen, um menschliche Gedankengebäude zu zerstören. Mit diesen Waffen zerschlagen wir hochtrabende Argumente, die die Menschen davon abhalten, Gott zu erkennen. Mit diesen Waffen bezwingen wir ihre widerstrebenden Gedanken und lehren sie. In einer anderen Übersetzung heißt es, Vernunftsschlüsse, Spekulationen zerschlagen wir. Was hat damals Eva bewegt und somit auch Adam, wegzukommen von dem Weg? Hey, das waren keine logischen Argumente. Das waren Vernünfteleien, wie es die Bibel sagt. Spekulationen. Guck dir mal diese Frucht an. Ob es ein Apfel ist, wissen wir ja nicht. Ob es ein Apfel war. Könnte ich mir gut vorstellen. Apfel hat so eine bedeutende Wirkung. One apple a day keeps the doctor away. Also ein Apfel am Tag. Ne? Könnte sein, aber man weiß es nicht. Ich bin mir sicher, dass der Apfel nicht anders, besser, schöner aussah wie alles andere. Weil es hat Gott geschaffen, alles sah gut aus. Wunderbar, herrlich. Aber wenn du den isst, stell dir das mal vor, du wirst sein wie Gott. Der Teufel benutzt die Vorstellungskraft von Eva. Stell dir mal vor, wie herrlich das ist. Und es war alles Lüge. Ihre Augen wurden geöffnet. Es ist nicht so, dass sie vorher keine geöffneten Augen hatten. Aber was sahen sie plötzlich? Sie sahen aus der menschlichen Perspektive heraus. Oh, sie sind ja nackt. Sie sind ja nackt. Erinnert euch. Erinnert euch. Wir werden zu Dienern von dem, was auch immer oder wem auch immer wir unsere Aufmerksamkeit geben. Halte immer fest im Fokus, wer dich geschaffen hat. Wozu Gott dich geschaffen hat. Nämlich sein Angesicht zu sehen. Und aufgrund dieses Sehens seines Angesichts selber so verändert zu werden, dass man das widerspiegelt, dass du das widerspiegelst. Vielleicht können wir das allererste Lied nochmal singen. Dieses Du bist gut. Echt, so, stellt euch mal hin. Ich habe noch was vor mit euch. Machen wir ganz kurz. Ist nicht lang. Aber ich empfinde, dass wir heute da einen Schritt noch reingehen sollten. Ganz kurz. Unseren Fokus auszurichten auf sein Angesicht inmitten von einer meutenden Menschenmenge wie bei Stephanus, inmitten deiner Umstände, inmitten deiner, was auch immer es ist. Hier zitiere ich einen letzten Bibelvers, Jesaja 42, Vers 10. Und das machen wir kurz praktisch. In Jesaja 42, Vers 10 steht, singt dem Herrn ein neues Lied. Wir werden heute Morgen oder jetzt, ja, ist ja fast Mittag, dem Herrn ein neues Lied singen. Bist du dabei? Dazu machen wir jetzt Folgendes. Alles, was von außen kommt und was unsere Seele immer so beeinflusst. Von außen kommen zum Beispiel Diagnosen vom Arzt. Von außen kommt ein unsicherer Arbeitsplatz. Von außen kommen Rechnungen, wo du nicht weißt, wie du die bezahlen sollst. Und das geben wir jetzt alles als Opfer zu Gott. Mach das. Du opferst das jetzt Gott. Und wenn du das Gott geopfert hast, dann fang an, ein neues Lied zu singen. Ein Lied nicht über die Umstände, nicht über die Diagnose, den Kontoauszug, über den Arbeitsplatz, über den Mangel, über das Ungeklärte, über das Unsichere, sondern fang an, ein Lied zu singen über Gottes Antwort darüber. Das probieren wir heute Morgen aus, okay?